Also, ein herzliches Willkommen zur vorletzten Stunde Volkswirtschaft eures Studiums, vielleicht sogar eures Lebens. Weil es natürlich ein trauriger Anlass ist, deswegen hat man das etwas dadurch abgedämpft, dass es heute länger geht, bis um 4:45. Mal schauen, ob wir das brauchen, die Zeit. Ich möchte möglichst heute fertig werden mit diesem Teil, damit wir die Mittwochsrunde in der Früh haben für Wiederholung. Ich würde euch bitten, dass ihr da alle Unterlagen des 5. und 6. Semesters dabei habt am Mittwoch, damit wir da mal durchschauen können, was uns denn besonders interessiert. Gut. Die letzte Stunde haben wir irgendwo hier beendet, eine Folie weiter oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle, nachdem das schon eine Zeit lang her ist. Ich spreche heute extra ein bisschen lauter, damit vielleicht die Chance besteht, dass das Ding was aufnimmt. Nachdem das schon ein bisschen länger her ist, will ich auf jeden Fall hier einsetzen, wenn ihr mir das gestattet. Vorher aber die Frage, gibt es irgendwas aus der letzten Stunde, was geklärt werden sollte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es irgendwas aus den politischen Nachrichten, das ihr geklärt haben wollt? Was meinst du? Das ist das Skript Sozialpolitik und Verteilung. Die Nummer 6.2. Glaube ich zumindest, dass 6.2 ist das Skript. Dort bin ich mittlerweile auf der Folie 107, weil wir da einiges übersprungen haben, dass dann selbstverständlich auch nicht Lernstoff ist. Für alle diejenigen, die das auf Microsoft irgendwie PowerPoint haben, falls ihr das nicht kennt, wenn ihr da am Rand schaut, dann seht ihr diese Foliennummer immer schräg durchgestrichen. Das sind die ausgeblendeten Folien, die dann auch nicht Lernstoff sind unbedingt. Wobei es ein bisschen ist nicht ganz korrekt. Manchmal ist das die Erläuterungsfolie zu den Tabellen, die ich euch gezeigt habe, und da würde ich euch dann schon bitten, dass ihr da reinschaut, weil die Tabelle ist halt eben Teil des Klausurstoffes, und wenn dann dahinter steht Takeaway zu der vorhergehenden Tabelle, dann wäre das ganz hilfreich, wenn ihr euch die Gedanken nochmal anschaut. Aber da schauen wir morgen drüber. Gut, Abgaben an den Staat, das freut niemanden. Aber gleichwohl gibt es sie, und wir kennen schon die drei Kategorien von Abgaben, die es gibt, nämlich Gebühren, Beiträge und Steuern. Gebühren und Beiträge sind mehr oder weniger geknüpft an das Vorhandensein einer staatlichen Leistung, von der ich entweder profitiere, dann sind es Gebühren, oder profitiere bzw. profitiere kann, dann sind es Beiträge. Die dritte Kategorie, die Steuern, die sind anders aufgezogen. Da heißt in der Abgabenordnung ganz ausdrücklich, dass der Staat für sie keine besondere Gegenleistung erbringt. Das heißt, dieses Grundprinzip, das die Gebühren und Beiträge prägt, nämlich du hast entweder eine Leistung angefordert, dann zahlst du eine Gebühr, oder du könntest eine Leistung anfordern, wenn du sie brauchst, dann zahlst du einen Beitrag. Das ist hier ausdrücklich ausgeschlossen. Wir nennen das mit einem schönen Fachbegriff, sehr eingängig formuliert, Non-Affektationsprinzip. Das heißt, es darf keine Bindung geben zwischen einer Steuereinnahme und einer Steuerausgabe oder einer Leistungsgewährung des Staates. Ja? Egal in welcher Art und Weise. Das heißt, wenn euch demnächst mal irgendjemand sagt von den Politikern, wir brauchen dringend mehr Steuern, weil wir die Grundschulbildung verbessern wollen, weil wir die Renten sichern wollen, weil wir den Umbau in grüne Wirtschaft fördern wollen oder sonst irgendwas. Ja? Das hört sich ja alles immer so toll an und denkt sich jeder, ja, wenn ich mit dem Klingelbeutel vorbeikomme, tue ich auch was rein. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, das ist reines politisches Marketing, hat nichts mit irgendwelchen rechtlich bindenden Aussagen zu tun. Das letzte Mal getestet haben das die Bundesbürger oder einige von ihnen mit einem Gerichtsverfahren zum sogenannten Soli. Weiß jemand, was Soli ausgeschrieben heißt und vielleicht sogar, was das eigentlich ist oder zumindest war?
Solidaritätszuschlag,
Bingo.
Steuer zum Aufbau vom Osten.
Genau, das sollte den Aufbau Ost mitfinanzieren. Wurde 1991 eingeführt von der Regierung Kohl und sollte zunächst für ein Jahr gelten. Mittlerweile gilt es immer noch. Und da kamen einige Bundesbürger auf die Idee, der Soli ist eingeführt worden zum Aufbau Ost. Er war eigentlich ursprünglich immer als befristet gedacht und verkündet. Das fordern wir doch jetzt ein. Ja? Denn es ließ sich auch nachweisen, dass die Mittel nicht mehr unbedingt für den Aufbau Ost verwendet werden, weil da eine Diskrepanz war zwischen Aufkommen und Ausgaben und so weiter. Und dann hat man, den Prozess geführt bis hin zum Bundesverfassungsgericht und das hat gesagt, schaut mal her. Ja, was steht da? Keine besondere Gegenleistung. Das gilt auch für den Soli. Das heißt, dieses Non-Affektationsprinzip bedeutet, dass dieses Geld, das damit eingesammelt wird, keineswegs für den Aufbau Ost verwendet werden muss. Ja? Also lasst euch da nicht blenden. Wenn eine Steuererhöhung kommt, dann ist es halt eine Steuererhöhung. Und was da an Quack-Quack-Quack außenrum erfolgt, wie die begründet wird, das mag zwar eine Illustration akuten Geldbedarfs der öffentlichen Haushalte sein, aber es heißt keineswegs, dass wenn das Aufkommen aus dieser Steuer rauf oder runter geht, dass es irgendwelche Rückschlüsse ließe darauf, wie sich denn die Ausgaben für diesen vormals genannten guten Zweck entwickeln würden. Da steht noch was Nettes drin, die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Das hört sich jetzt erst einmal komisch an, ja, ich verlange von dir eine Steuer, aber dass ich davon Einnahmen habe, ist ein Nebenzweck. Denkt man sich, irgendwie haben sie jetzt einen Knall, oder? Aber, wenn wir mal denken zum Beispiel an die Tabaksteuer. Warum wird die erhoben? Also, in der Sonntagsregen. Warum wird sonntagsregenmäßig die Tabaksteuer erhoben? Was meinst du? Hör mal auf, sei eine Politikerin und halt eine Rede an dein Volk, warum wir unbedingt die Tabaksteuer brauchen. Aber sonst ist das trotzdem.
Das ist ja eine Form von Externalitäten.
Ja!
Deswegen, also wir wollen,
wir verkaufen das, dass wir zum Symbole der Gesellschaft machen wollen. Genau.
Aber eigentlich ist
es
nur dazu da, um
Steuern
weiter
einzunehmen, oder? Das habe ich jetzt nicht gefragt, weil ich das dann richtig ausschaue, so in der juristischen Praxis. Ja, sondern es ging ja um eine Sonntagsrede an den Volk. Ja? Ein bisschen müssen wir noch am Vokabular arbeiten, weil Externalitäten, das versteht dein Volk nicht.
Okay.
Ja? Aber sonst wird es völlig richtig gesagt. Ja? Rauchen schadet euch. Deswegen wollen wir dafür sorgen, dass ihr euch das gründlich überlegt. Deswegen machen wir es teurer. So, was wäre denn die ideale Wirkung dieser Steuer?
Ja, eigentlich in dem Sinne, dass die Leute auch nicht rauchen.
Genau, dass die Leute das Kiffen aufhören. Wie hoch ist dann unser Steueraufkommen?
Null.
Null. Ja? Das ist genau damit gemeint. Ja? Tatsächlich ist natürlich der Bundesminister der Finanzen ein schlauer Hund, der sagt, wenn du irgendjemanden hast, der bereitwillig permanent Steuern zahlt, dann sind es die Süchtigen. Also musst du die Tabaksteuer so handhaben, Und da hören wir wieder den guten Herrn Colbert, den ich schon mal zitiert habe, den paar Folien vorher. Du musst die Gans so rupfen, dass sie nicht schreit. Ja? Das heißt, diese rauchende Gans oder dem rauchenden Ganzer, den werden wir zunehmend stärker belasten, aber nicht in einem Maße, dass er ins Grübeln kommt und sagt, soll ich jetzt tatsächlich noch rauchen? Gibt es ganz klassische Beispiele aus der Steuergesetzgebung des Bundes. Man hatte mal vor, die Steuer um 1 Euro pro Packung zu erhöhen, auf einen Schlag. Von damals, was waren die Packungspreise, glaube ich, um 5 auf 6 Euro gegangen oder irgend sowas. Und dann haben wir gesagt, das ist gefährlich, da wollen wir uns das Rauchen ab, lasst uns das lieber in 2 Schritten machen. Ja, dann haben wir es halt in 2 Teilschritten gemacht und auf die Art und Weise haben die Gänse und Ganter nicht zum Schreien angefangen. Das ist also die Idee hinter diesem letzten Satz, dass die Erzielung von Einnahmen Nebenzweck sein kann, immer dann, wenn es sich um sogenannte Lenkungsabgaben handelt. Ja, dass man also verlangt, eine Steuer zu zahlen, um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. Weil im Idealfall, wenn das Verhalten tatsächlich erreicht wird, wäre das Aufkommen der Steuer null. Andere Beispiele für solche Lenkungsabgaben sind die Alkoholsteuer, die Alkopop-Abgabe und so weiter und so fort. Um den Begriff, den du in deiner Rede an das Volk aufgebracht hast, nochmal heranzuziehen, tatsächlich wäre grundsätzlich jede Steuer, die darauf fußt, dass man mit ihr negative Externalitäten internalisieren will, jede solche Steuer wäre eigentlich eine, die unter diese Kategorie fällt, bei der die Einnahmen eigentlich daneben sind. So, die Steuerabgrenzung, was dazugehört, was nicht, ist von Land zu Land immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen vergleicht man häufig zwischen Staaten nicht unbedingt die Steuerquoten, sondern die Abgabenquoten. Das ist dann stärker harmonisiert. Ja, wenn ihr zum Beispiel denkt, in Schweden sind die Sozialleistungen finanziert über die Steuern. Bei uns laufen die separat über die Sozialversicherung. Wenn ich jetzt nur die Steuersätze vergleiche, dann sind natürlich die Schweden höher dabei als bei uns. Aber ich muss es halt so sehen, Steuern plus Sozialabgaben bei uns vergleichen mit den Steuersätzen in Schweden. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, was das Ergebnis ist. Ich glaube, es ist minimal mehr in Schweden, vielleicht sogar ein bisschen weniger in der Summe. Ja. So, die Steuern also ein bisschen uneinheitlich in der internationalen Abgrenzung. So, die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen den Steuern sind, warum muss man die zahlen, also was wird besteuert, das Objekt der Steuer. Hat jemand von euch einen Hund? Nein? Deine Tante hat einen Hund, die zahlt Hundesteuer. Ja? Hat jemand von euch ein Auto? Dann zahlt sie Kfz-Steuer. Hat jemand von euch ein Einkommen? Sorry vom Betteln, dann würden sie Einkommensteuer zahlen, ja? Und dann gibt es die berühmte Umsatzsteuer, um die sich keiner schert, wie viel das ist, und dergleichen mehr. Das ist also diese unterschiedlichen Tatbestandsmerkmale, an die ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen die Steuerpflicht knüpft. Ja.
Nur eine banale Frage, warum zahlt man Hundesteuer?
Und nicht
für alle anderen Tiere?
Tja, das ist eine gute Frage, warum nicht für die anderen Tiere, aber die erste Idee dahinter ist, dass es so eine Art Infrastrukturbeitrag ist, um die Scheiße zu beseitigen. Dass also der Hundebesitzer eigentlich, es wäre sinnvoller, das als Beitrag zu klassifizieren eigentlich, oder Gebühr, ja, Aber man hat irgendwann mal sich darauf geeinigt, das Steuer zu nennen, weil man dann natürlich auch nicht darauf achten muss, dass es kostendeckend ist. Ja, wenn es also so wie während Corona so eine Haustierexplosion gibt, dann kann es ja sein, dass die Einnahmen, die Ausgaben übersteigen für das Säubern der Gehwege und so weiter. Und dann müsste man da was dran machen, und wenn man das als Steuer deklariert, ist es wurscht. Aber die Grundidee war eigentlich, dass man gesagt hat, Hunde machen Dreck im öffentlichen Raum, den muss man wegtun, und das war es bei uns bezahlt. Die nächste wichtige Kategorie ist immer, was fällt denn alles drunter unter den Säubern? Was gehört da dazu? Wenn ihr euer Ausbildungsentgelt, ist das steuerpflichtig? Es ist grundsätzlich immer steuerpflichtig, aber es gibt auch einen Freibetrag, wo er dann nicht tatsächlich herangezogen wird. Aber es wird zur Ermittlung der fälligen Steuern voll herangezogen, ist alles steuerpflichtig. Angenommen, ihr werdet arbeitslos, wie ist es denn dann? Wird das Arbeitslosengeld steuerpflichtig? Nein, das ist nicht steuerpflichtig, es ist nur so, dass ihr die Steuern in dem Umfang zahlen müsst, als wäre das steuerpflichtig, aber tatsächlich auch fällig ist es nicht. Das heißt, der Steuersatz, der Prozentsatz, den man euch abknüpft, der ist so, als wäre das Arbeitslosengeld steuerpflichtig, wenn ihr noch weitere Einnahmen habt, aber es wird der Steuerbetrag nicht darauf erhoben. Falls ihr ein Stipendium bekommt von einer staatlichen Stelle, ist das steuerpflichtig? Nein, ist nicht steuerpflichtig. Ja. In eurer Branche ein interessantes Thema mal. Es soll ja bei euch Leute geben, insbesondere in der Eventbranche, die sonntags, feiertags und nachts arbeiten. Wenn euer Arbeitgeber dafür spezifische Zuschläge zum Lohn gewähren würde, dann wären die steuerfrei. Also wenn euer Arbeitgeber zum Beispiel mal ein bisschen weniger bekloppt ist, dann überlegt er sich das, dass er da seinen Mitarbeitern mehr Netto geben kann, ohne dass er mehr Brutto ausgeben muss. Da muss man aufpassen, ja, funktioniert nicht überall. Das hat auch schon mal, ich glaube, Dortmund probiert, mit Sonnenfeiertags- und Nachtarbeitszuschlägen zu arbeiten bei den Fußballspielern. Das hat dann die Steuerverwaltung so nicht durchgehen lassen. Aber grundsätzlich könnte ich mir in der Eventbranche das durchaus vorstellen, dass das funktionieren könnte. Müssen wir mal sehen. Ja? Gut. Verlauf des Steuertarifes. Das kann sein, dass das ein proportionaler Tarif ist. Ja, in dem Maß, wie die Bemessungsgrundlage steigt, steigt auch der Tarif. Es kann sein, dass das überproportional ist, der Anstieg, dass also wenn die Bemessungsgrundlage um 20% steigt, dass dann die zu zahlende Steuer um 25% steigt. Das wäre überproportional. Theoretisch könnte es auch sein, dass es unterproportional steigt. Ja, dass also wenn die Steuer, wenn die Bemessungsgrundlage um 20 steigt, dass dann die Steuer nur um 18 steigt. Auch sowas ist möglich. So. Diese Merkmale sind also die ganz wesentlichen. Ich habe es nochmal etwas stärker formalisiert hier. Wir haben einmal den Steuergegenstand, das Steuerobjekt, wodurch also das ausgelöst wird, dass ihr eine Steuer zahlen müsst. Ich habe Einkommen, ich habe was gekauft im Laden, ich habe einen Hund. Dann die Steuerbemessungsgrundlage. Das ist keineswegs immer ein D-Mark-Betrag. Ja, zum Beispiel bei der Hundesteuer ist es ein Stück Hund. Oder bei der Kfz-Steuer ist es eine Kombination aus, welchen Antrieb hast du und welchen Hubraum hast du dazu. Ja, dann ist es ergibt sich daraus die Bemessungsgrundlage. Bei anderen Steuern sind es tatsächlich D-Mark-Beträge, Einkommen, Umsatz und so weiter. Da haben wir D-Mark-Beträge, sorry, Quatsch, Euro-Beträge. Der Steuertarif, das ist die Summe aller Kombinationen aus Bemessungsgrundlage und zu zahlender Steuer. All diese Kombis zusammen für eine Steuerart stellen den Steuertarif dar. Ja, dann gibt es einen Steuersatz. Und da muss man aufpassen, bei den nicht proportionalen Steuern, da gibt es unter Umständen zwei verschiedene Steuersätze, nämlich einen Grenzsteuersatz, einen, den man auf das zahlen muss, was dazu kommt, und einen Durchschnittssteuersatz, das, was man also im Mittel über alle Einheiten, die der Besteuerung unterliegen, zu zahlen hat. Das zeige ich euch später dann bei der Einkommensteuer. Dann der Steuerschuldner oder der Steuerpflichtige, der Steuersubjekt. Das ist jetzt ganz interessant. Das sind Personen, die eine Steuer schulden, damit reicht es aber nicht, die für eine Steuer haften oder die eine Steuer für Dritte einzubehalten und abzuführen haben. So, zum Beispiel Lohnsteuer. Die Lohnsteuer schulden tut eigentlich der Arbeitnehmer. Für die Lohnsteuer haften tut der Geschäftsführer des Unternehmens. Bei der Umsatzsteuer auch. Du als Erwerberin schuldest die Umsatzsteuer, aber sie einbehalten muss der Händler und abführen muss er sie auch. Ja, also in der Art und Weise wird also der Handel zum Inkasso-Außenposten des Bundesfinanzministeriums. So, Steuerzahler ist derjenige, der also tatsächlich die Überweisung tätigt, also im Fall der Umsatzsteuer nicht ihr, sondern der Händler. Steuerträger, jetzt wird es interessanter, das hängt dann zusammen mit dem nächsten Begriff, mit der Inzidenz, nämlich die Frage, wer trägt denn eigentlich ökonomisch die Belastung durch die Steuer? Da müssen wir uns jetzt einmal was überlegen. Ich höre mir da jetzt gerade dafür so hart umzustellen von FC Bayern auf Borussia Dortmund. Kennen Sie jemanden mit Borussia Dortmund aus? Haben die einen französischen Nationalspieler oder sowas dabei? Oder überhaupt einen französischen Spieler? Einen holländischen? Ja, holländisch ist zwar gut, aber französisch wäre noch besser. Also gut, dann gehen wir halt wieder irgendeinen bayerischen. Ich glaube, Pavard spielt bei Bayern und ist aus Frankreich, oder? Und der führt jetzt Gehaltsverhandlungen durch mit dem Sportverantwortlichen des FC Bayern, dem Hasan Salihamidžić. Und der Hasan und der Benjamin Pavard, die zwei sitzen also zusammen, und dann sagt der Hasan, du kriegst von mir 2 Millionen brutto pro Jahr, plus halt die Einnahmen aus Merchandising und so weiter. Dann sagt der Benjamin, mein Wurst, 2 Millionen habe ich auch angeboten bekommen von Monaco. Und dann verzieht der Hasan das Gesicht. Warum verzieht der Hasan das Gesicht? Ja?
In Monaco gibt es wenig, ist gar keine Einkommensteuer.
Gar keine, genau. In Monaco hätte er also die 2 Millionen Cash in a Dash. Und wenn er beim FC Bayern spielt, dann muss er da 42% plus Soli abliefern. Das heißt, im einen Fall in Monaco hat er 2 Millionen, beim FC Bayern hat er 1.100.000 oder sowas. Kleiner Unterschied. Ja? So. Ja?
Eine Frage, um sicher zu gehen, also die Steuer muss immer in dem Land abgeführt werden, wo sie auch.
Wo der Bürger seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Also weil jetzt ein Fußballspieler, der Franzose ist, bei FC Bayern München spielt, ist sein gewöhnlicher Aufenthalt München?
Ja. Also er wird größte Mühe haben, nachzuweisen, dass er an weniger als 185 Tagen im Jahr in München ansässig ist. Das ist immer so das Kriterium, diese 185-Tagesschwelle. Gut, schauen wir mal. Diese Verhandlung geht also dann so weiter, dass der Hasan meinetwegen sagt, ah gut, scheiße, wir wollen die unbedingt behalten, auch wenn du in der letzten Saison nichts zerrissen hast. Wir zahlen jetzt seit 4 Millionen statt 2 Millionen. Ja, sagt der Benjamin, das passt, da können wir zahlen. So. Jetzt sagen wir ja, oder so, du und ich, so am Stammtisch, Mensch, der Pfarrer, gell, soll er ja deutlich mehr steuern. Und das hat er dem FC Bayern angelastet. Weil die müssen jetzt mehr zahlen, damit er durch die Steuer sich nicht schlechter stellt. Wenn du jetzt der Hasan Salihamidzic oder der Oliver Kahn bist und plötzlich musst du 2 Millionen mehr ausgeben für einen Spieler, sagst du dann, ja mei, ist halt so, gell, dann machen wir halt 2 Millionen weniger Gewinn. Was sagt da dein kleines Kapitalistenherz? Also was geht gar nicht, hey? Ja, und sagt ein kleines Kapitalistenherz auch irgendwas, was man da machen könnte, um dafür zu sorgen, dass das Ergebnis nicht kleiner wird? Andere Sachen anbieten, die nicht steuerpflichtig sind. Nein, also da über die Ecke springen, käme man schlecht vorwärts. Dass ja, wenn du einen bestimmten Gewinn halten willst und deine Ausgaben steigen, hast du ja noch eine Möglichkeit, den Gewinn trotzdem zu halten. Nämlich indem du was?
Die Einnahmen
aufsteigerst. Genau. So. Und wie kann jetzt ein Fußballverein seine Einnahmen steigern? Mit mehr Artikel verkaufen, ja, aber nachdem sie jetzt den Meister geworden sind, ist es natürlich diesmal nicht so toll. Mit dem mehr Menge verkaufen, was kann man nochmal? Die Preise von den Artikeln kann man erhöhen. Ja, was verkauft der Fußballverein für Artikel?
Merch.
Merch und?
Tickets fürs Stadion.
Ach, genau! Ja, die Lessel-Eintrittskarten für Stadion. Was haben wir noch zu verkaufen als Fußballverein?
Die Spieler,
okay, auch das. Fernsehrechte, genau. So. Also wir haben Fernsehrechte, Eintrittskarten, Merchandising, können wir alles teurer machen, um die 2 Millionen wieder reinzuholen. Wer zahlt jetzt dann die Einkommensteuer von Benjamin Pavard?
Also die Fans
und gegebenenfalls die Fernsehzuschauer. Ja? Die zahlen die Steuer vom Rat. Das ist doch mal eine ganz interessante Überlegung. Ja? Dass letztendlich der Steuerträger jemand ganz anderer ist als der Steuerzahler. So, und damit es jetzt nicht so entrückt ist, nur für Fußballer, ihr habt jetzt alle so eure Jobverhandlungen am Laufen oder schon erfolgreich abgeschlossen. Du auch schon? Ist noch dabei. Gut, umso interessanter. Du hast ja wahrscheinlich eine bestimmte Vorstellung, was deine Arbeitskraft wert ist, oder? Also für 10.000 brutto im Jahr, das geht auch an. Jetzt habe ich gesagt 10.000 brutto. Was ist denn für dich eigentlich wichtig, bevor ihr einen Zettel oben draufsteht oder bevor ihr hinten auf dem Konto landet? Was auf dem Konto landet? Ja, genau! Also, das Netto ist wichtig für dich. Ja, lass uns mal überlegen. Wenn sie sagt, für mich ist nicht so sehr das Brutto wichtig als das Netto, Ist das dann eine ganz ähnliche Überlegung wie bei Pascal, dass das so? Ich wollte unterstrichen, also wir haben ein Titel des Zahls, das ist mir eigentlich wurscht. Und wie zahlt das der Arbeitgeber? Naja, indem er auf das Netto, was wir haben will, draufrechnet, was noch draufkommen muss und das dann von wem verlangt? Von den Kunden des Unternehmens. Oder? So nach durch das. Die Kunden des Unternehmens zahlen euer Gehalt. Und damit zahlen sie natürlich auch das, was ihr aus dem Gehalt an Steuern abgeben müsst. Und an Sozialabgaben. Das heißt, wir haben eine Inzidenz. Das heißt, wie wirkt denn diese Besteuerung? Wo kommt sie denn eigentlich hin? Bei der eigentlich alle Steuern, egal ob das eine Einkommensteuer ist, eine Umsatzsteuer oder was nehmen wir noch her? Die Vermögensteuer. All diese Steuern sind letztendlich in den Preisen enthalten, die bezahlt werden. Sie kommen aus den Preisen raus. Und wer seine Preise vernünftig kalkulieren will, muss eben diese sich ändernden Steuerlasten mit berücksichtigen. Ist ja eigentlich auch ganz logisch. Wenn ihr mal in die ferne Vergangenheit zurückdenkt, so geschätzte 1,75 Jahre zurück, dann wart ihr da im dritten Semester und habt mal volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gehört. Da müsste der Begriff aufgetaucht sein, Wertschöpfung. Und da haben wir euch beigebracht, Wertschöpfung, das ist also der Topf, aus dem diese ganzen Faktoreinkommen bezahlt werden. Für Arbeit, für Kapital, für Grund und Boden. Das ist genau der Topf, aus dem auch die Steuern schöpfen. Ja, in dem Maß wieder Steuern rausgezogen werden aus dem Wertschöpfungstopf, ist weniger Rest da, der noch auf eure Konten verteilt werden kann. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das mal klar macht, dass Steuern eigentlich in der Masse der Fälle, Hundesteuer ist schwierig, ja, aber in der Masse der Fälle sind Steuern in den Preisen drin. So, Steuergläubiger, wem steht die Steuer zu? Bei der Hundesteuer ist es zum Beispiel die Gemeinde, bei der Kfz-Steuer ist es das Bundesland, bei dem Solidaritätszuschlag ist es die Bundesrepublik Deutschland. Bei anderen Steuern ist es gemischt, zum Beispiel bei der Einkommensteuer. Da geht die Masse an den Bund und ein bisschen was ans Land und ein bisschen was an die Gemeinden. Bei der Umsatzsteuer geht es am Bund und Länder. Also da gibt es unterschiedliche Aufteilungen. Ja, das Steuersystem ist die Gesamtheit aller gleichzeitig in einem Staat erhobenen Steuern, wobei bitte, nur weil das Steuersystem heißt, ist es noch lange nicht systematisch. Das ist ein Unterschied. Ja? Das werden wir dann sehen, wenn wir uns mit der Einkommensteuer beschäftigen, zum Beispiel. So, jetzt ist die nächste große Frage natürlich, wenn wir jetzt eine Steuer verlangen wollen, weil wir das Geld brauchen zur Finanzierung unseres Staates, nach welchem Prinzip verlangen wir das eigentlich? Ich kann ja mal sagen, junge Dame, wie viel hast du denn davon, dass es die Bundesrepublik Deutschland gibt? Nichts. Oh, okay, sie sagt jetzt immer nichts. Das ist eben, wir haben gar nichts von ihr verlangt. Wenn du jetzt mal kurz Bundesfinanzministerin bist, dann wird es toll, was sie da sagt.
Nee, weil wir ja mit dem Geld
von den Bürgern handhaben. Genau, erstens das Staatsversetzen, also sagt sie auch nichts davon. Zweitens aber natürlich rufen wir hier jeden und nicht nur diejenigen, die sagen, Deutschland ist toll, ja, die schwarz-rot-goldenes Gefieder haben. Die Idee ist also schwierig bei den Steuern, ja, dass man sagt, ich knüpfe das daran, dass man was davon hat. Wo das aber ganz gut funktioniert, das ist bei den Beiträgen, noch besser bei den Gebühren. Das war nämlich, okay, wie viel kostet uns die Erstellung der Leistung? Und dann sage ich, wie viele Leute haben wir, die diese Leistung beziehen? Und dann sage ich, dann ist pro Nase so viel Geld. Und da hat man dann tatsächlich auch seitens der Bezieher einen Gegenwert, ja, dass bei dir der Müll nicht vor dem Haustür dampft, sondern dass er abgekarrt wird. Das hat ja einen gewissen Vorteil. Wer Paris besucht hat im März, weiß es. Bei den Beiträgen ist es insofern ein bisschen schwieriger, das so zu machen, weil, wenn man jetzt wirklich nach dieser Kosten-Nutzen-Relation geht, dann muss man sagen, wie ist denn das jetzt mit den Renten? Wenn du jetzt alt und wampert bist, so wie ich, ja, ist es dann billiger für die Krankenversicherung, als wenn du jung und dynamisch bist, so wie ich? Teuer, genau. Das heißt, ich müsste dann einen höheren Beitrag bezahlen, oder? Wäre doch dann eigentlich die Logik, wenn wir das noch zu diesem Gleichwertigkeitsprinzip machen. Ja, und schon haben wir ein Thema, wo das ein bisschen durchbrochen ist, wo wir mit dem Äquivalenzprinzip nicht so hundertprozentig klarkommen. Ja, bei den Gebühren, wie gesagt, einfacher, bei den Beiträgen schon ein bisschen schwieriger. Jetzt überlegen wir uns nochmal Folgendes. Wir würden jetzt tatsächlich versuchen, dieses Gleichwertigkeitsprinzip für Steuern anzuwenden. Wir haben jetzt ein Opfer, der macht das Opfer, der Herr Kollege, Männersolidarität. Der Kollege ist arbeitslos. Ja, und irgendwie nehmen ihn die Arbeitgeber nicht, er ist Hartz-IV-Empfänger. Ist man dann reich? Nein. Ist man dann eher bedürftig? Ja, und jetzt gehört er Hartz-IV. So haben wir so 800 Euro im Monat. Sondern im Jahr sind es 600 Euro. Nach dem Äquivalenzprinzip, wie schaut es dann aus? Wer zahlt das? Wer müsste das bezahlen nach dem Äquivalenzprinzip, diese 9.600 Euro im Jahr, die er als Hartz IV kriegt? Ja, genau, du hast es verstanden. Deswegen kommst du so schnell vor.
Andere Hartz-IV-Empfänger?
Er selber. Er selber müsste das eigentlich zahlen nach dem Äquivalenzprinzip. Und spätestens an der Stelle merken wir, das kann es nicht sein. Ja? Deswegen brauchen wir also für die Steuern ein anderes Prinzip. Und dieses andere Prinzip nennt sich Leistungsfähigkeitsprinzip. Ich sage schon mal jetzt, worauf ihr aufpassen müsst. Passt auf, dass ihr nicht Leistungsfähigkeitsprinzip und Leistungsgerechtigkeit habt. Ja? Bei diesem Leistungsfähigkeitsprinzip sage ich, ich schaue mal an, wie du wirtschaftlich situiert bist. Und je besser du situiert bist, desto größer kann die Last sein, die Steuerlast, die du trägst. Das ist also das Prinzip hier dieser Leistungsfähigkeit. Oder wie unsere Genossen von der SPD das gerne ausdrücken, wer breite Schultern hat, der kann auch mehr tragen, weil ich habe eher breite Wampen. Das war vielleicht bei mir anders, aber ich muss sagen. So, die Idee dieses Leistungsfähigkeitsprinzips kann man unter Umständen auch noch einfließen lassen, ein bisschen in die Beiträge für Sozialversicherungen. Habt ihr mal was mitbekommen? Beiträge für die Pflegeversicherung, dass die differenziert sind. Dass nicht jeder exakt das Gleiche zahlt, prozentual. Dann wird differenziert zwischen Kinderlosen und Leuten mit Kindern. Und zwar in welcher Art und Weise? Wer zahlt weniger, die Kinderlosen oder die mit Kindern?
Die mit Kindern.
Die mit Kindern. Wie kann man das begründen?
Weil die Kinder ja auch dann
ja,
Verantwortung treten.
Genau. Die Kinder können im gewissen Umfang sogar rechtlich herangezogen werden, um Unterhaltszahlungen zu leisten. Und es ist natürlich tendenziell eher die Wahrscheinlichkeit, dass du Teile des Gesamtleistungspaketes Pflege aus familiären Quellen bekommst, wenn du Kinder hast, als wenn du keine hast. Ja. Du schüttelst die ganze Zeit den Kopf?
Nee.
Ich
sag gar nicht.
Okay. Die Leistungsfähigkeitsprinzip finde ich auch teilweise im Strafrecht wieder, nämlich immer dann, wenn es Tagessätze gibt. Ja, als Strafe können verhängt werden bei minderschweren Delikten auch Geldstrafen. Und diese Geldstrafen, deren Höhe ist ganz oft bestimmt von sogenannten Tagessätzen. Das heißt, man nimmt das Einkommen der Person, teilt es durch 365 und sagt dann, das ist der Tagessatz, den er zahlen kann, mal 90 Tage, mal 180 Tage oder so. Interessanterweise machen das unsere Freunde in der Schweiz gerne bei Geschwindigkeitsübertretung. Deswegen sind auch die ganzen Schweizer in Deutschland unterwegs wie ein Zehntel Sau auf der Autobahn, ja? Weil es hier so viel billiger ist als in der Schweiz. Es wäre schwierig, dieses Leistungsfähigkeitsprinzip anzuwenden, wenn ich nur kostendeckende Beiträge oder Gebühren verlangen will. Ja? Weil dann habe ich einerseits, was kostet es mich, und dann muss ich erst einmal diese ganze Abstaffelung der Personen nach ihrer Leistungsfähigkeit sehen, um herauszufinden, ja, wie viele Leistungseinheiten habe ich dann insgesamt, und dann teilen wir also den Gesamtbetrag durch diese Leistungseinheiten, und dann bekommen wir raus, wie viel der Einzelne zahlen muss, und das Ganze dann bitte im Vorhinein und nicht erst im Nachhinein. Ist so schwierig. Ja? Also, wir können es zusammenfassend so sagen, für die Steuern nehmen wir gerne das Leistungsfähigkeitsprinzip, für die Gebühren in jedem Fall das Äquivalenzprinzip und im Regelfall werden wir bei den Beiträgen auch als Ausgangspunkt das Äquivalenzprinzip wählen und es dann noch ein bisschen sozial korrigieren. Das ist in etwa so diese Art und Weise, wie wir das betreiben. So, jetzt wird es schwieriger. Jetzt haben wir uns also darauf geeinigt, wir haben dieses Leistungsfähigkeitsprinzip. Und jetzt wollen wir eine gerechte Verteilung der Last. Schwierig. Lassen wir es nochmal kurz weg. Moment, wo haben wir jetzt? Ja, genau. Eine gerechte Verteilung der Last. Was ist denn jetzt gerecht? Also, ich gebe da mal zwei Beispiele. Kollegin verdient 50.000 Euro. Kollege neben mir verdient 100.000 Euro, damit wir uns leicht an dem rechnen. Du zahlst 5.000 Euro Steuern, sie zahlt 5.010 Euro Steuern. Noch gerecht, nicht mehr gerecht. Nicht mit dir gerecht. Du findest es ungerecht. Gut? Nächstes Beispiel. Wieder 50.000, 100.000. Sie zahlt 5.000 Euro Steuern. Sie zahlt 10.000 Euro Steuern. Gerecht oder ungerecht? Sagst du?
Wie viel? 100.000.
Genau. Und die Steuer ist auch genau doppelt so früh wie bei ihr wie bei ihr.
Ja, ich finde immer noch nicht so gerecht.
Okay, sie ist immer noch nicht einverstanden. Gibt es andere, die sagen, es war eigentlich schon gerecht?
Wissen wir, wie viel die verdient hat?
Ja, 50.000 und 100.000.
Ach so.
Und sie zahlt 5.000 Steuern, sie zahlt 10.000 Steuern. Du findest das super. Also du darfst sagen, das ist ausreichend gerecht. Sie sagt, das ist nicht gerecht. Was sagst du? Gerecht. Gut. Machen wir das dritte Beispiel. Wieder 50.000, 100.000. Sie zahlt 5.000 Steuern, sie zahlt 15.000 Steuern. Was sagst du? Gerecht oder ungerecht?
Also dann sind noch 45.000, sie sind
8.000. Ja. Ich bin im Betrag, nur ins Prinzip.
Ja, ich überlege mal, also es kommt halt drauf an, also wenn wir dann schauen, finde ich es immer noch nicht gerecht.
Nein, wir reden jetzt nicht von gendergerechter Bezahlung und sowas.
Also,
die dann einen unterschiedlichen Job machen, deswegen haben sie unterschiedliche Gage.
Ich finde, es wird gerechter.
Es wird gerechter, okay. Du hast da eine Meinung dazu?
Ja, das haben zu dem Satz schon gerecht, ob jeder Quartal, ob zum Fall wieder zum Teil 10% von seinem eigenen Quartal, das ist für mich gerecht und alles andere würde für mich schon ungerecht sein.
Okay.
Das hat irgendwie nicht mathematisch gesund von mir.
Von mathematischen Gründen kostet es früh, aber kein Problem. Was sagst du? Gerecht oder ungerecht mit den Sitzzeit 5, Sitzzeit 15?
Also ich bin bei mir.
Gerecht ist linear. Okay. Was sagst du?
Also 10% bei jemandem, der vielleicht nett und 350 Euro hat, ist ja was anderes als der
immer noch. Wir haben jetzt das bloß einmal 50.000 und 100.000 gegeben. Wie man es dann nach unten macht, ist dann wieder was anderes.
Ja, aber also das Prinzip an sich, wenn man nur sagt, naja, 10% vom Einkommen und alles betroffen, auch wenn man das bei dir hat, wird es halt wieder.
Das kann man ja immer noch einen Freibetrag machen. Ja? Dass ich sage, also bis so wie jetzt bis 10.700 keine Steuer oder so. Das geht immer noch. Aber ist er dann lieber linear oder progressiv? Progressiv ist er lieber. Vorhin hast du aber gesagt, das ist gerecht. Wo ich gesagt habe, 10.25, 10.25. Da war es linear, da hat jeder den gleichen Steuersatz gehabt. Prozentual höher, nicht nur betragsmäßig höher. Ja, aufpassen, wenn ich Fragen stelle dazu in der Prüfung. Ja. Schaut es immer, geht es darum, dass betragsmäßig mehr ist, dann wäre es mal 50.000 zu 5.000 und 100.000 zu 10.000, wäre betragsmäßig mehr, wenn sie 10.000 zahlen. Aber es ist prozentual das Gleiche. Ja, wenn ich sage, wenn ich die Bild verwende, ein linearer Steuertarif, dann heißt es, es gilt immer der gleiche Steuersatz, außer im Grundfreibetrag. Ja? Und das wäre also ein linearer Steuertarif, den kann man gerecht finden oder auch ungerecht finden. Die Kollegin plädiert dafür, dass der progressiv sein müsste, dass also die prozentuale Steuerlast ansteigt, wenn das Einkommen höher wird. Du sagst, ich finde es viel gerechter, wenn es linear ist. Auch okay, ja?
Ich kann jetzt, also Martin hat ja gesagt, ich bin gerecht von 50.000, 100.000.
Und ich glaube, ich bezahle, ich wäre auch 10%.
Und sie wird progressiv, aber ich finde, das könnte man ja genauso auch sagen, nach 50.000, 100.000 ist es ja noch nicht so weit weg, dann ist es halt einfach eine Stufe zum Beispiel, wenn ich eine Stufe mache. Und dann gibt es zum Beispiel die Stufen so, da muss ich auch mal damit ungerecht, wenn man dann noch kurz gefahren ist und dann könnte man ja mal bei 40.000 und 500.000 oder mehr anders als 50 und 100.
Kann man auch vergleichen, ja, aber das kann man alles machen. Ja. Es gibt auch das, was du gesagt hast mit diesem Stufentarif, ja, das gibt es tatsächlich im amerikanischen Einkommensteuerrecht zum Beispiel. Ja, wollte man bei uns auch mal einführen. Da war der Friedrich Merz ein Propagandist dafür, dass er das einführt. Weil er fast lieber nur einen linearen Tarif gehabt hätte, aber Stufentarif war dann so der Kompromiss, ist aber nicht gewählt worden. Das erste Mal, als die Angie angetreten ist gegen den Schröder, da war, oder nee, Entschuldigung, aus der Angie, das ist keine, auf jeden Fall gab es einen Paul Kirchhoff, der so der Schattenfinanzminister war. Ja, ich sagte, wir machen so einen Stufentarif für 37% maximal und sowas und lassen dafür bei der Bemessungsgrundlage jetzt für Ausnahmen zu. Haben wir leider auch nicht mehr. Das erzähle ich gleich, wie das politisch abgewürgt wird.
Also, ich persönlich finde das ganz schwierig zu entscheiden zwischen gerecht und nicht gerecht, weil mein Empfinden wäre, wenn ich mehr verdiene, fände ich es nicht gerecht, wenn ich prozentual mehr abgeben müsste. Das heißt aber nicht, dass ich es richtig finde.
Gut, also auch eine wichtige Unterscheidung. Ja. Das ist das eine Betrachtung des Gemeinwohls und das ist eine Individualwohlbetrachtung. Ja.
Ja.
Das finde ich ganz außerordentlich gut, dass du das erwähnst. Ja. Weil mir das in letzter Zeit so geht, dass ich den Eindruck habe, dass immer weniger Bürger in der Lage sind, diese Unterscheidung zu treffen. Dass ihr Individualwohl nicht identisch ist mit dem Gemeinwohl. Also nicht zwingend. Ja, sondern sagen immer, das ist gut für mich, dann muss es gut sein für die Allgemeinheit. Insofern, exzellent, herzlichen Dank. Ja. Ich finde, das ist sogar etwas, das man mal philosophisch einbeziehen könnte in eure Prüfung. Das hat nichts im Kern zu tun mit dieser Frage oder mit dem, womit wir uns beschäftigen, aber es ist ganz essentiell für die Frage, wie stelle ich mich auch als Staatsbürger. Ja, auch mit dieser permanenten Kultur der Empörung und Unzufriedenheit. Ja, weil jeder immer ständig irgendwas zu meckern hat, die Deutschen sowieso. Ja. Was haben wir denn? Gleich. Nein, ich habe etwas Nettes auf Insta gesehen. Ein Comedian, der sich darauf spezialisiert hat, mit französischem Akzent zu arbeiten. Die Menschen haben das Feuer erfunden. Alle sagen, oh lala, oh ist das toll, ich hab die ganze Zeit. Nur die Deutschen sagen, oh, Geldkatastrophe, jetzt müssen wir sofort Notausgänge, Brandschutz und so weiter erfinden. Ja, das ist so diese deutsche Thematik.
Ich hatte gerade im Kopf zu dem, was ich eben vorgestellt habe, heißt der immer so, ja, man verdient ja viel Steuern, weil er es kann. Mhm. Und wir sprechen ja auch gerade aber noch von den einzelnen Personen. Wir reden ja noch nicht über auch die Unternehmen oder auch über diese Steuerfreigrenze, wenn man es wirklich will. Und dieser Effekt, der ist ja leider nicht da. Das, die haben ja dazu halt zum Beispiel ja auch diese Steuern nicht zahlen, damit es nach unten weitergereicht wird und dann ist es passiert, sondern dann halt die Infrastruktur zum Beispiel wiederhergestellt wird von den Steuern, die dann aber auch mehr beansprucht werden kann, weil einfach die Kaufkraft vorhanden ist. Also da gibt es ja noch ganz viele Dinge, die man so auf die Waage werfen kann, um dann mal zu gucken, ah ja, wo landen wir denn da.
Ja. Aber lass mich nochmal diese Unterscheidung anfassen, Unternehmen und private Haushalte. Ja. Ist das wirklich eine ökonomische Unterscheidung oder ist das nur eine psychologische Unterscheidung? Was haben wir vorhin gesagt, woraus werden die Steuern eigentlich bezahlt? Aus der Wertschöpfung. Ja. Und diese Wertschöpfung, die gibt es nicht unterteilt nach Unternehmen und private Haushalte, sondern das ist ein gesamtwirtschaftlicher Topf. Ja. Und ob wir den jetzt rausholen mit einem gelben Schlauch, wo ich sage Unternehmen, oder mit einem roten Schlauch, wo ich sage private Haushalte, das ist eigentlich wurscht. Es kommt immer aus demselben Topf das Geld und immer in der gleichen Menge. Ja. Oder wir jetzt die Gesamtsteuerbelastung gleich. Also von der rein ökonomischen Seite her, wäre es eigentlich völlig wurscht, wenn wir die Steuern anlasten, im Unternehmen oder im privaten Haushalt. Von der psychologischen Seite schaut es natürlich völlig anders aus. Ja? Weil man Unternehmen grundsätzlich mit Reichtum gleichsetzt, auch wenn die Kollegin jetzt vielleicht nur eine Pommesbude hat, wo am Tag 5 Paar Currywurst hängen. Ja? Trotzdem Unternehmerin, ja, CEO and Founder heißt dann immer bei LinkedIn, wenn er eine Currywurst-Bude aufmacht. Ja? Und wenn er eine zweite Currywurst-Bude aufmacht, dann ist er gleich nochmal eine Funktion dabei. Ein Business Angel oder so. Ich finde das immer so witzig. Auch bei diesen Insta-Profilen. Ja, also, der helle Wahnsinn. Ja. Von der psychologischen Belastung her hast du recht, da muss man sich überlegen, was befriedigt die Blutlust der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ja? Worauf ich aber Wert lege, ist, dass es keine abstrakte Gerechtigkeit gibt. Also man kann nicht argumentieren, dass nur eine progressive Besteuerung gerecht ist. Man kann nicht argumentieren, dass nur eine lineare Besteuerung gerecht ist. Sondern es gibt ein Wertebild, das jeder Bürger haben will. Wenn der Staat sich bemüht, ein vernünftiges Steuersystem zu finden, dann bemüht er sich, das auf das Wertebild der Mehrheit seiner Bürger abzustellen. Bis jetzt ist bei uns der Konsens der, dass das Wertebild mehrheitsfähig ist, bei dem die Belastung ansteigt mit wachsendem Einkommen. Wir werden sehen, dass dieses propagierte Wertebild keineswegs eines ist, das durchgehalten wird. Und diese Verteilungsfrage, die du angesprochen hast, zwischen Unternehmen und privaten Haushalten und so weiter, die hat noch mit mehr Faktoren zu tun, als jetzt nur der Wahrscheinlichkeit, dass in Unternehmen oder Unternehmerhaushalten höhere Einkommen da sind als in Arbeitnehmerhaushalten oder so, sondern da geht es zum Beispiel dann auch ganz stark um die Frage der internationalen Mobilität. Wer ist mobiler? Ein Arbeitnehmer oder ein Unternehmen? Wer kann also den Ort seiner Tätigkeit leichter verlagern oder wer verlagert ihn eher? Da stellen wir fest, dass zwar eigentlich die Tatsache, dass ein Unternehmen typischerweise ortsgebundene Investitionen hat, Gebäude oder sowas, ja, dass das zwar eigentlich die Mobilität verringern würde, aber dass tatsächlich die individuellen Personen wesentlich ortsteuer sind, weil sagen wir, meine Freunde und so weiter, da kenne ich mich aus und da sehe ich die Berge oder die Flüsse oder whatever, die sind wesentlich ortsteuer als die Unternehmen. Sag mal. Deswegen ist es gerne mal so, dass eben mit dem Blick auf fremde Staaten gesagt wird, schaut's her, es droht uns, dass die Unternehmen abwandern, deswegen müssen wir unsere Steuerpolitik anpassen an die Steuerpolitik anderer Staaten. Und dann kommen wir oftmals zu Verwerfungen, dass eben, wie schon vorhin erwähnt, die Gesamtheit aller Steuern zwar ein Steuersystem ist, aber dass dieses Steuersystem keineswegs systematisch ist. Dann die sogenannte, was ja auch im englischen Sprachraum als Begriff verwendet wird, die Realpolitik. Ja, ist eigentlich komisch, dass die Engländer da keinen eigenen Begriff haben, sondern dass sie das als Lehnwort aus dem Deutschen übernommen haben. Gut. Also, jetzt müssen wir irgendwie die Last verteilen. Ja? Da gibt es also viel Gestaltungsspielraum, aber es gibt auch so ein bisschen Zahlen, wo man sagt, also dies geht jetzt eigentlich nimmer. Da hätten wir zunächst mal die horizontale Steuergerechtigkeit. Die Kollegin erhebt sich gerade, verdient 50.000, die Kollegin hier verdient auch 50.000, zieht zwar 5.000 Steuern, zieht zwar 10.000 Steuern. Ist das gerecht? Nö. Da sind wir uns alle einig. So einfach kann das Leben sein. Das bezeichnen wir als horizontale Steuergerechtigkeit. Wenn zwei die gleiche wirtschaftliche Position haben, dann sollen sie auch die gleiche Steuer zahlen.
Bitte. Aber kommst du nicht, also im echten Leben, sag ich mal, sage ich auch unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder verheiratet sind, oder ja, weil
sie der Steuerkraft haben. Das kann ich dann noch gut kommen. Schlicht einmal. Die sind beide Single, haben keine Kinder, wohnen am selben Ort. Sie haben nur nicht dieselbe Quelle, aus der sie verdienen. Die eine Kollegin geht zum Arbeiten, sitzt am Schreibtisch und arbeitet oder geht in die Werkshalle und arbeitet. Und die andere Kollegin schaut eigentlich nur täglich in die Süddeutsche Zeitung oder in die Frankfurter Allgemeine, in den Börsenteil raus und verdient ihr Geld mit Geldanlegen. So. Dreimal darfst du raten, wer steht steuerlich günstiger da?
Von voran, also wenn ich mein Geld anlege und es dann rausziehe, ist der auch deutlich
teurer. Also sie hat 50.000 Zinseinnahmen, sie hat 50.000 Arbeitseinkommen. Wer zahlt mehr, wer zahlt weniger Steuern oder zahlt es gleich viel Steuern?
Also ich würde jetzt schätzen, dass diejenigen, die Arbeit, also dass das der Arbeit gewinnt, dass man da mehr Steuern zahlt. Aber ich habe irgendwo auch geschaut, dass wir beim Aktien, also die Gewinne von Aktien versteuern, dass wir 25% zahlen oder so. Gewinnsteuer, das ist halt auch eine Menge.
Das ist eine Menge, aber es ist viel, wie kann man sein Arbeitseinkommen? Ja. Tatsächlich wird also Zinseinkommen im Schnitt geringer besteuert als Arbeitseinkommen.
Ja, dann sollte das auch nicht
machen. Was machen wir dazu? Das wäre?
Naja.
Also jetzt schon auch mal. Vorher aus dem Traumschau auf dem Kapitalisten und jetzt so soll kein Topfer sein.
Nein, ich bin nicht mehr, weil die Zinsannahmen, da hat man ja nicht viel getan oder keine Zeit nicht geopfert, sondern es kommt halt so ein bisschen.
Aber doch, Zeit opfert sich schon. Ich habe täglich in die Fassung in die Süddeutsche.
Ja, oder ich halt den Blogger und so, aber trotzdem, das ist
nicht gleichwertig.
Ja? Okay.
Du verdienst es im Schweiße deines Angesichtes, sie im Angesicht des Bleistifts.
Da ist aber ja dann trotzdem ein bisschen Expertin dahinter und hat irgendwie auch vielleicht ein bisschen Zeit gewesen in Form von Bildung, Ausbildung, dass man sich da mit Aktien überhaupt auseinandersetzt. Obwohl ich ganz persönlich sagen würde, das muss überhaupt abgeschafft werden, weil es eine ganz große Schaltung auf der Welt gibt. Ursprung allen Übels.
Ursprung allen Übels würde ich jetzt nicht sagen, das erkennt, dass die künstliche Natur diejenige ist, abgierig zu sein.
Ja, okay.
Dann muss man tiefer gehen.
Ja, das
gut. Also wir sehen, dass das mit dieser horizontalen Steuergerechtigkeit gar nicht so einfach ist. Ja, dass da durchaus im deutschen Steuerrecht Fälle auftauchen, wo das nicht der Fall ist, wo die gleiche wirtschaftliche Position zu ungleich hohen Steuerlasten führt. Und das kann es eigentlich nicht sein. So, gibt es auch
Wer?
Ja.
Und die ökonomische Position bezieht sich nur darauf, dass man, also Wohnort, alte Studie nicht da rein, aber Familienstaat und so weiter, also nur diese Aspekte oder was geht zu ökonomischer Position?
Also, wenn man es sich einfach machen will, dann würde man sagen, die für die Steuer bemessen relevanten Faktoren.
Okay.
Ja. Und da hast du Wohnort meistens schon nicht dabei, außer du bist gewerbesteuerpflichtig. Ja, dann hast du den Ansiedlungsort des Unternehmens. Aber sonst spielt der Wohnort eigentlich keine besondere Rolle. Familienstand generell ist bei uns ein nicht unerhebliches Kriterium für die Festlegung. Aber hauptsächlich gemeint ist natürlich, wie groß ist einfach die Bemessungsgrundlage. Um das noch abzurunden, wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 verdienst, ja, dann ist deine Bemessungsgrundlage als Single eine andere als denn als Verheiratete, denn als verheiratete mit Kindern. Das wird also in der Bemessungsgrundlage schon berücksichtigt.
Okay, aber das gilt jetzt, also ich weiß nicht, was der Höchststeuersatz ist, aber also der müsste jetzt unter 100.000 liegen, damit das gilt, richtig? Also würde der
also
bei der
Grundlage. Also der höchste Einkommensteuersatz ist fällig ab 277.000 Euro. Zu versteuerten Einkommen für ein Single.
Okay, also 50 und 100 ist das
der gleiche.
Das ist eine ökonomische Position.
Ja, so in der Fall. Also eine ökonomische Position ist nicht, weil der eine hat ja doppelt so viel wie der andere.
Ja.
Das kann ja nicht dieselbe ökonomische Position sein, oder? Selbe ökonomische Position wäre unter Berücksichtigung der Familienverhältnisse und so weiter haben beide 50 oder beide 100, dann wäre es die gleiche ökonomische Position. Sonst ist es ja schon unterschiedlich.
Aber wir sprachen uns gerade die ganze Zeit davon, dass wir in der selben ökonomischen Position sind, ob es gerecht
ist. Nein, haben wir
also,
nicht.
Wir sind schon unterschiedlich.
Ja, klar. Gleiche ökonomische Position war nur jetzt vorhin in dem Beispiel, wo ich gesagt habe, sie verdient 50.000 mit Arbeiten und die Kollegin verdient 50.000 mit Zinserträgen. Da war die ökonomische Position gleich. Aber zwischen euch beiden hat man ja 50, 100 gemacht, da ist es nicht gleich. ja, was zu solchen Unterschieden führt, habe ich ein paar Beispiele hier aufgeführt. Ungleiche Steuersätze, Einkommensteuer, Abgeltungssteuer. Dann haben wir unterschiedliche Pauschalabzüge ohne Einzelnachweis von Aufwendungen, die man hat. Oder dass Sachen von der Bemessungsgrundlage freigestellt sind. Das sind also verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass es zu einer horizontalen Ungerechtigkeit kommen kann. So, also bin ich in die falsche Richtung gegangen. Die Vertikale, die haben wir noch nicht behandelt, aber vertikale Steuergerechtigkeit haben wir indirekt angesprochen gehabt vorhin. Wo wir das Beispiel gehabt haben mit euch, 50, 100.000. Da habe ich euch ja drei Szenarien gegeben gehabt. Sie war immer bei 5.000 Steuern und bei ihr haben wir gesagt, mal 5.050 Euro, mal 10.000 Euro, mal 15.000 Euro. Tatsächlich sind die Anforderungen dieser vertikalen Steuergerechtigkeit noch geringer als das, was wir hier diskutiert haben. Um die vertikale Steuergerechtigkeit zu erfüllen, würde es ausreichen, wenn sie auch nur einen Cent mehr zahlt als die Kollegin. Ja, dann wäre schon erfüllt, dass jemand mit höherer wirtschaftlicher Verfügungsmacht, also sie mit 100.000, mehr Steuern zahlt als jemand mit geringer, sie mit 50.000. Natürlich wäre das lächerlich, aber wenn man sagt, zwischen 50.000 und 100.000 Euro ist nur ein Cent Steuerunterschied. Aber das ist etwas, das durchaus auch politische Relevanz hat. England ist ja manchmal sehr seltsam in seinen Sitten und Gebräuchen. Und da gab es eine Premierministerin, vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört, Margaret Thatcher. Die eiserne Lady hieß sie da. Margaret Thatcher hatte mal die glorreiche Idee, dass sie in Großbritannien eine Poll Tax einführen will. Poll ist ja eine Abstimmung, also Wahlen. Die Idee war die, dass jeder wahlberechtigte Brite diese Steuer zu zahlen hat. Und dreimal dürft ihr raten, wie die von der Höhe gedacht war. Jeder zahlt das Gleiche, war die Idee. Jeder sollte 5.000 Pfund oder was zahlen als Poll Tax. Egal wie das Einkommen ist. Das ist dann also ein Beispiel, wo man sagt, da ist die vertikale Steuergerechtigkeit auf jeden Fall verletzt. Kann man auch nicht, ja, also hat sie nicht durchsetzen können. Steuersparmodelle habe ich da als ein Beispiel aufgeführt, das dazu führen kann, dass vertikale Steuergerechtigkeit verletzt wird, dass die Leute also Einkommen haben in einer bestimmten Höhe und aber zum Beispiel durch unterschiedliche Abschreibungssätze zu unterschiedlichen zu besteuernden Einkommen kommen. Ja, damit ihr auch da ein Beispiel dazu bekommt, ich mache euch jetzt mal zu Immobilieneigentümern. Die Kollegin hier hat eine Wohnung in Stuttgart Zentrum, die sie vermietet, hat gekostet 200.000 Euro. Die Kollegin daneben hat ein denkmalgeschütztes Haus, das sie vermietet, auch 200.000 Euro liegt irgendwo in der Pampa. Ja? Kollegin hier darf von den 200.000 Euro Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich 2% von der Steuer abziehen. Kollegin Denkmalschützerin darf unter bestimmten Voraussetzungen, wie bei Gott, brauchen wir uns nicht darum kümmern, 10% jährlich abziehen. Also sie darf ihre zu versteuerndes Einkommen 2.000 Euro mindern und du darfst um 20.000 Euro mindern. Das heißt, du hast die gleiche ökonomische Ausgangslage vor Steuern, aber nach Steuern schaust du besser aus als wir sie. Gut, also. Durch solche Gestaltungen kann es dazu kommen, dass diese vertikale Steuergerechtigkeit nicht eingehalten ist. Jetzt in unserem Beispiel müsste man es dann so machen, ja, sie hat, oder sie, 50.000 Euro Einkommen, sie hat 60.000 Euro Einkommen, sie hat dann ein zu versteuerndes Einkommen von 48.000, also 50.000 minus 2.000 und sie hat ein zu versteuerndes Einkommen von 40.000, sprich 60.000 minus 20.000. Ja? Und dann würde sie weniger Steuern zahlen, als sie mehr Einkommen hat. Das wäre also so dieser Konstrukt, wo man klar machen kann, dass das nicht immer der Fall ist und dass insbesondere solche steuerlichen Anreizsysteme gerne mal dazu führen, dass die vertikale Steuergerechtigkeit verletzt wird. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich nochmal in Erinnerung rufen will, das, was ich vorhin schon gesagt habe, passt mir auf, dass ihr nicht verwechselt das Leistungsfähigkeitsprinzip mit dem, was jetzt kommt, der Leistungsgerechtigkeit. Von der Hierarchie der Gedanken her. Leistungsfähigkeitsprinzip war ganz oben, da hat es geheißen, wenn jemand mehr leisten kann, soll er sich mehr beteiligen. Dann haben wir jetzt diese zwei Gerechtigkeitsfilter, Druckhaupt, horizontale und vertikale Gerechtigkeit, als Minimalnormen. Ja, das, was auf jeden Fall irgendwie erfüllt sein muss. So, und jetzt kommen wir stärker ins Detail hinein. Wir sagen, diese Minimalnormen müssen auf jeden Fall erfüllt sein, aber die Tatsache, dass Sie jetzt mit 100.000 Euro einen Cent mindestens mehr Steuern zahlen muss als die Kollegin mit 50.000 Euro, das sagt uns ja noch nichts, wie wir jetzt diese Last tatsächlich verteilen. Ja, ob wir sagen, Sie zahlen 5.000 Euro und einen an Steuern, oder ob wir sagen, wir zahlen 10.000 Euro an Steuern, oder ob wir sagen, Sie zahlen 15.000 Euro an Steuern. Das ist ja damit nicht ausgesagt. Dafür brauchen wir nochmal separat was. Und da sind wir jetzt. Ja? Und das heißt also, die Leistungsgerechtigkeit und die Bedarfsgerechtigkeit stehen sich jetzt gegenüber. Diejenigen, die wie die Kollegin vorhin gesagt hat, sagen, na, das reicht eigentlich, wenn wir den gleichen Prozentsatz an Steuern zahlen, mehr muss das nicht sein. Oder wie Sie das in perfekter Abwägung der Verhältnisse gesagt hat, für mich persönlich fände ich das gerecht, für die Gesellschaft ist es vielleicht nicht ideal. Ja? Diejenigen, die sagen, wir wollen einen gleichen Prozentsatz oder keinen nennenswerten Unterschied im Prozentsatz, die plädieren für die Leistungsgerechtigkeit. Die Basisüberlegung ist die, wenn Sie 100.000 verdienen und du 50, dann strengen Sie sich wahrscheinlich mehr an dafür und dann wollen wir Sie nicht dafür bestrafen, dass Sie sich mehr anstrengen. Deswegen gibt es keinen Grund, von ihr höhere Steuern zu verlangen. Wäre so die Argumentationsschiene. Welche Partei macht am ehesten da erschienen werden? Welche Partei wirkt am ehesten auf der Schiene Leistungsgerechtigkeit, also dass Einkommensunterschiede auf unterschiedliche Leistungen zurückzuführen sind und deswegen nicht bestraft werden dürfen? FDP, genau. Das formuliert es nicht so krass im Normalfall in ihren Wahlprogrammen, ja, entdeckt auch immer wieder ihr soziales Herz, ich weiß noch nicht auf welcher Seite, aber irgendwo ist es. Und, aber von der Idee her ist es etwas, das die FDP am ehesten hat, gefolgt von der Union, wo wir das eigentlich fast ausschließen können, ist SPD, Grüne und Linke sowieso. Ja, AfD war es jetzt ehrlich gesagt. Kann der erste sagen. Aber die Leistung des Ulls, weil das was ist, oder inländisches oder ausländisches oder was? Ist das soziale Netz, habe ich gesagt. Die andere Seite ist die Bedarfsgerechtigkeit. Die argumentieren jetzt ein bisschen anders. Die sagen jetzt, angenommen, du hast 1 Million und sie hat 100.000. Heißt es, dass du auch 10-mal so viel Geld brauchst wie sie? Oder kannst du auch mit 100.000 leben, ohne sterben zu müssen?
Gerade so.
Gerade so, gell? Wenn du aber dieses Geld gar nicht brauchst zum Leben, dann kann ich dich doch überproportional stark belasten im Verhältnis zu dir, ohne dir weh zu tun. Ja? man nicht gern, aber theoretisch ging das, gell? Da kommt jetzt wieder was rein, so ein bisschen aus dem ersten Semester. Könnt ihr euch noch erinnern an das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, das erste Gosssche Gesetz? Wo es hieß, der Nutzen steigt nicht konstant an, sondern der flacht so ein bisschen ab. Ja? Da ist die Idee, dass man sagt, wenn sie jetzt mehr Geld hat, das Zehnfache von ihr, dann hat sie nicht den zehnfachen Nutzen draus, sondern der flacht ab. Das heißt, das Opfer, das sie erbringt, der Schmerz, den sie spürt, daraus, dass man ihr mehr Geld abnimmt, ist nicht unbedingt höher als der Schmerz von ihr, wenn man ihr weniger abnimmt. Also man sagt, wenn ich dir 30% nehme und ihr 10%, dann ist dein Schmerz über diesen Verlust an Einkommen nicht unbedingt größer als ihr Schmerz. Das ist so die Überlegung, die da mitspielt bei dieser Bedarfsgerechtigkeit. So, wenn ich zu dieser Bedarfsgerechtigkeit mich bekenne, dann bin ich bei einem progressiven Tarif. Das heißt, der Steuersatz, aufpassen, dass ihr das richtig formuliert in der Klausur, ja, nicht der Steuerbetrag und nicht die Steuern, sondern der Steuersatz steigt an mit wachsendem Einkommen. Das ist ein progressiver Tarif. Und den habe ich, wenn ich Bedarfsgerechtigkeit bin. Ja, da gibt es ein bisschen eine Grauzone, wo du sagst, naja, also was weiß ich, wenn ich jetzt einen Anstieg hätte, eine Progression hätte von 10% auf 15% oder so, dann darf ich vielleicht nur sagen, okay, das gehen wir auch noch als Leistungsgerechtigkeit verkaufen. Aber wenn ich so habe wie bei uns, dann also, das steigt an von 14% im niedrigsten auf 45% im höchsten, dann ist es schwierig, das noch als leistungsgerecht zu verkaufen. So, noch eine kurze Wiederholung, also für die Leute an den Rundfunkgeräten. Wir haben den Steuertarif uns angeschaut. Es gibt den Grenzsteuersatz und den Durchschnittssteuersatz. Der Grenzsteuersatz funktioniert wie folgt. Man muss sich vorstellen, jeder einzelne Euro wird nebeneinander gereiht. Und dann wird geschaut, von diesem einen Euro, den man einzeln betrachtet, wie viel Cent sind da Steuer. Das ist für die ersten 10.900 Euro 0. Und dann fängt es an mit dem ersten von 0 verschiedenen Steuersatz. Das sind 14%. Den nennen wir den Eingangssteuersatz. Hangelt sich dann hoch zur ersten Proportionalzone von 42%. Die startet so bei 63.000 Euro für einen Single-Haushalt zu versteuerndes Einkommen. Und dann gehen wir weiter in Richtung Reichensteuer. Die gilt dann ab etwa 280.000 Euro für einen Single. Da geht es dann auf 45%. Das ist also dann die Belastung, die für den jeweiligen Euro fällig ist. Und weil diese Belastung für den jeweiligen Euro unterschiedlich ist im Bereich von 0 bis 280.000 Euro, deswegen erfassen wir nicht nur den Grenzsteuersatz, sondern auch den Durchschnitt über alle Euros. Und der liegt zum Teil deutlich unter dem Grenzsteuersatz, ganz einfach deshalb, weil am Anfang ja sehr niedrige Steuersätze 0 oder 14% gelten und dann werden sie immer höher. Und diese niedrigen Steuersätze, die verlieren allmählich an Bedeutung relativ, je größer mein Einkommen wird. Deswegen nähert sich der Durchschnittssteuersatz im Laufe der Zeit an dem Grenzsteuersatz. Das ist also das Geheimnis hier. Ferner haben wir dann den Solidaritätszuschlag. Mit und ohne Solidarität, das spielt keine Rolle, habe ich vorhin schon gesagt, der eigentlich als eine Art zweite Reichensteuer angesehen werden kann mittlerweile, weil er erst Geltung erlangt ab etwa 65.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Vorher zahlt man keinen Soli mehr. Und der geht so bis in die Gegend von 2,5% vom Einkommen. Da wird errechnet als 5,5% aus der Einkommensteuer. Schuld, die ja maximal 45% sein könnte, müsst ihr also dann schauen, 5,5% aus 45%, irgendwo bei 2,5 kommt man da wahrscheinlich raus. Und dieser Soli, der ist also, nachdem er nur für die oberen Einkommen angewandt wird, eigentlich eine zweite Reichensteuer. die allerdings schon beginnt, wenn man noch nicht so reich ist, wie für das, was allgemein als Reichensteuer bezeichnet wird. Da muss man nämlich 280.000 Euro haben, dafür, dass man sich mittels Soli beteiligen darf am deutschen Steuerhaushalt, reichen schon 65.000 Euro. Ja, und dann haben wir in dieser Grafik noch drin die Abgeltungssteuer für Kapitalerträge. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob wir unser Einkommen beziehen durch Arbeit oder durch Kapitalerträge. Kapitalerträge können sein Gewinne aus Aktiengeschäften, Zinsen aus Anleihen und Ähnliches. Diese Kapitalerträge, die werden nur mit 25% besteuert, unabhängig von ihrer Höhe. Das heißt, stimmt nicht ganz, deswegen ist auch im vorderen Teil das gestrichelt, diese 25%-Linie, weil nämlich, wenn die Einkommensteuer, die fällig wäre auf den Betrag, niedriger wäre als die Abgeltungssteuer, dann kann man sich die Differenz erstatten lassen. Ja, wenn ihr also zum Beispiel irgendwo noch ein altes Sparbuch rumliegen habt von der Oma und ihr stellt fest, da wird eine Abgeltungssteuer abgebucht, aber ich zahle ja gar keine Einkommensteuer, dann macht eine Steuererklärung beim Finanzamt und ihr bekommt das Geld wieder erstattet. Also ihr zahlt nie mehr als die Einkommensteuer, aber wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt zum Anlegen, dann zahlt ihr auf jeden Fall weniger. Und da sind wir wieder beim Thema horizontale Steuergerechtigkeit, gleicher Betrag, unterschiedliche Steuerwirkung oder auch vertikale Steuergerechtigkeit. Ja, wenn jemand dieses Einkommen aus Kapitalerträgen hat, dann zahlt er weniger Steuern als jemand, der dieses Einkommen aus Arbeit hat. Und das ist also eine grobe Verletzung dessen. Deswegen, ich erinnere ihn nochmal dran, das deutsche Steuersystem ist nicht systematisch. Ja, die Steuersätze waren nicht immer gleich historisch gesehen. Hier seht ihr mal, wie die sich denn verändert haben. Und ich habe oben drüber mal geschrieben, welche Koalitionen waren das denn. Einmal Rot-Grün, einmal GroKo. Und ihr könnt unschwer sehen, dass nicht die Union die Steuern gesenkt hat, sondern die Regierung Schröder. Zusammen mit den Grünen. Die jetzt am lautesten schreien, dass wir wieder eine Reichensteuer brauchen, oder zweitlautesten nach den Linken. Warum haben sie es gesenkt? Naja, das war hauptsächlich unter dem Druck, dass man gesagt hat, wir müssen mehr unternehmerischen Geist entfalten, deswegen darf das Bestrafen der Leistungsfähigkeit nicht so stark ausfallen, Leistungsfähigkeitsprinzip, obwohl man bedarfsgerechten Tarif hat. Also ihr seht, Politik ist nicht immer logisch. Und zum Zweiten, das hat besonders beim Körperschaftssteuersatz eine Rolle gespielt, die Entscheidung, dass man gesagt hat, man muss international konkurrenzfähig sein, mit den Steuersätzen, die dürfen nicht höher sein als im Ausland, wobei hier dann auch nochmal die GroKo zugeschlagen hat, also wieder mit den Sozis dabei und das von 25 auf 15% nochmal abgesenkt hat. Das ist also dieses System hier, die Absenkung des Höchststeuersatzes, hat man dann begleitet durch eine Absenkung auch des Eingangssteuersatzes, sozusagen als Trostpflaster für die Armen, damit die auch was davon haben und nicht nur die Reichen. Ja. Was wir allerdings immer noch nicht wissen, ist, ab welchem Betrag sind denn eigentlich diese Steuersätze fällig. Und da gibt uns die nächste Folie ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Und zwar sehen wir hier, einmal die Geschichte mit den Werten der verschiedenen Steuertarife. Der älteste Tarif, der hier abgebildet ist, ist der von 1965. Dann haben wir das jüngste, den von 2017 dabei. Da hat sich aber nicht so viel geändert seit 2017. Und wir können mal schauen, wann denn diese Tarife jeweils ihre Spitzenlast erreicht haben. Ja? Und wir sehen, dieser Tarif 1965, der hat die höchste Steuerlast von 52% oder 53% erreicht bei 200.000 Euro Einkommen. Wann erreichen wir jetzt mit dem Tarif 2017 die Spitzenlast von 42%, in dem Fall hier angenommen, das war damals noch bei 58.000 Euro, jetzt ist die Grenze nach oben verschoben worden wegen der Inflation und wir haben es bei 65.000 Euro. Also deutlich früher, dass man diesen Spitzensteuersatz zahlen muss und man hat bei gleichem Einkommen 1965 weniger Steuern gezahlt als heute, obwohl der Spitzensteuersatz höher war. Ja, das heißt, man kann nicht zwingend sagen, dass die Steuerlasten immer durch die Bank höher waren, sondern für viele war das unter Umständen niedriger in früheren Jahren, aber das wurde eben immer hin und her geschoben und jede Regierung hat wieder gesagt, das ist jetzt der gerechte Steuertarif. Muss man dann halt ausdiskutieren, ja, was gerecht ist und was nicht. Das hier ist auch ganz interessant. Über die Jahre gesehen, wie viel das wievielfache des Durchschnittseinkommens musste man haben, um mit dem Spitzensteuersatz belastet zu werden. Also Spitzensteuersatz hier verstanden als 42%. 1960 musste man das 22-fache des zu versteuernden Durchschnittseinkommens haben, um mit dem Spitzensteuersatz belastet zu werden. Jetzt reicht es, wenn man das Zweifache hat. Ja, und das heißt, hier haben wir eigentlich eine massive Veränderung. Wir haben eine massive Verschiebung der Progression hinein in den Mittelstand. Und da ist die Frage, ist das sozial gerecht? Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wofür war es gut? Warum hat man das gemacht, dass man die Progression so in den Mittelstand hineingeschoben hat? Naja, deshalb, weil man die staatlichen Leistungen in jeder Hinsicht massiv ausgebaut hat. Das soziale Sicherungssystem 1960 war wesentlich dünner als das 2017. Und was weiß ich, Förderung des Umweltschutzes gab es nicht als Thema. Alterslasten der Staatsbediensteten gab es nicht als Thema und so weiter und so fort. Das heißt, der Finanzbedarf ist angestiegen und man hat sich deshalb auch in immer stärkerem Maße vom Mittelstand geholt. Das ist auch ein Thema, wo man, meine ich, zu wenig gesellschaftlich diskutiert hat darüber, ob man das so machen sollte oder nicht. Auch jetzt, wenn ihr die Diskussion verfolgt, dann wird eigentlich nur darüber geredet, dass man die Einkommensstärkeren höher besteuern sollte und nicht darüber, ob man nicht irgendwann mal den Umfang staatlicher Tätigkeit reduzieren muss und dann auch mit weniger Geld klarkommen kann und vielleicht den Mittelstand gezielt entlasten dadurch. Also wir diskutieren eigentlich bei uns in der Bundesrepublik immer nur so, dass wir sagen, mehr. Anstatt dass wir uns mal überlegen, wie könnte es eigentlich weniger werden. Und im Zweifelsfall, wenn uns nichts Besseres einfällt, verschiebt man das Ganze halt als Lasten auf die Zukunft und machen wieder irgendwelche Schulden, sei es als Sondervermögen oder sei es im offiziellen Haushalt. Das ist mir ein Anliegen, auch euch das mitzugeben für das Leben nach dem Studium, dass ihr euch die Freiheit nehmen müsst, zu sagen, bloß deshalb, weil meine Generation dieses oder jenes für richtig und korrekt empfunden hat, heißt es noch lange nicht, dass ihr das so empfinden müsst. Und was wir als Generationengerechtigkeit definieren, das muss euch klar sein, dass das ganz stark von unseren Interessen bestimmt ist und nicht von euren. Und ihr habt verdammt nochmal nicht nur das Recht, sondern aus meiner Sicht sogar die Pflicht, Generationengerechtigkeit in jeder Generation neu festzulegen. Und nicht einfach nur zu sagen, Besitzstandswahrung ist das einzig Wahre. Und dazu müsst ihr euch überlegen, zum Beispiel in Sachen Steuern, was ist das Gerechtigkeitsprinzip, das ich haben will? In welcher Stärke will ich das haben? Wo soll die Belastung verlaufen? Ja, und dann parallel dazu, nicht jetzt mal dann, wenn in der Presse wieder groß breitgeschlagen wird, dieser oder jener Unglücksfall ist passiert, sofort wieder schreien, da brauchen wir ein neues Gesetz oder sowas. Es würde ja schon reichen, wenn wir wieder mit der Kollegin plädieren und sagen, stärkere Gemeinwohlakzentuierung. Wir brauchen wahrscheinlich auch nicht höhere Steuern. Es würde schon reichen, wenn jeder irgendwie mehr Sinn darin sähe, die Steuern zu entrichten und weniger davon Gebrauch machen würde, dass er noch irgendwo was wegdrücken kann mit irgendwelchen Fantasiegebilden. Und das heißt aus meiner Sicht auch, dass man sich wirklich nochmal genau überlegen muss, wofür ist der Staat zuständig und wofür nicht. Wir haben immer so diesen angeborenen Ruf, da muss der Staat her. Zuerst mal müssen eigentlich immer die Bürger her. Wenn man das mit dem der Staat muss her immer weiter treibt, dann könnt ihr eigentlich gleich euer Einkommen zu 100% dem Staat geben und er gibt euch dann irgendeine Wohlfahrtsleistung. Aber wenn ich will, dass ich von meinem Einkommen was habe und selber administrieren darf und dass es auch ein deutlicher Betrag von diesem verdienten Geld ist, dann muss ich auf der anderen Seite auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und das nicht immer nur auf den Staat abzuschieben. Deswegen habe ich euch am Anfang unserer Zusammenarbeit schon gesagt, dass mir eigentlich das Kernanliegen in VWL ist, euch zu noch mündigeren Bürgern zu machen. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass ich eben sage, ihr müsst aufstehen, ihr müsst euch hörbar machen. Ihr könnt nicht einfach nur sagen, ja, so war's, das wird schon gut sein. Ja, und was mir tatsächlich ein großer Vorteil wäre, wenn das Steuersystem systematisch wäre. Ich habe ja schon mal diesen komischen Walfisch gezeigt gehabt, wo man gesehen hat, wie die Verbrauchsteuern einen hohen Anteil vom Einkommen machen und dann runtergehen und dafür geht dann die Einkommensteuer hoch und dann hatten wir noch die Sozialabgaben dazu. Und er hat gesehen, dass es keineswegs gleichmäßig verteilt ist über die, oder alles diesem Leitbild folgt. Je leistungsfähiger jemand ist, desto mehr sollte er eigentlich zahlen. Ich kann noch mal kurz die Grafik her tun. Das geht etwas langsam. Diese Grafik hier war das, ja. Dass wir also durchaus feststellen können, dass die Gesamtbelastung mit Staatsabgaben nicht bei der Spitzengruppe am höchsten ist, sondern so vorher. Und wir können auch feststellen, dass für die Einkommensschwächsten die Gesamtbelastung mit staatlichen Abgaben größer ist als für die geringfügig Einkommensstärkeren. Und das heißt, dass wir kein schlüssiges Abgabensystem haben, sondern dass es hier deutliche Defizite an Systematik gibt. So. Hier haben wir einen Vergleich der Unternehmenssteuersätze. Ihr seht hier Deutschland mit dieser mittelblauen Kurve, ja. Und dann hat es ja die USA, die erstmal so einen Anstieg hatten, unter Obama war das und dann unter Trump einen deutlichen Rückgang. Dann seht ihr den europäischen Durchschnitt, ja, mit deutlichen Rückgängen seit den 2008er Jahren. Großbritannien haben wir hier mit, Entschuldigung, das Grüne war Großbritannien, Entschuldigung. Das Blaue ist, das Dunkelblaue ist Europa. Und dann sehen wir hier als Gegenbeispiel mal Ungarn mit extrem niedrigen Steuersätzen. Ja. Ähnlich niedrige Steuersätze haben zum Beispiel auch die baltischen Republiken. Und das spielt natürlich bei den Unternehmen eine Rolle, wenn sie sich überlegen, wo siedeln wir uns an. Es gibt noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen geht nicht jedes Unternehmen nach Ungarn, weil dort günstigere Steuern sind. Aber wenn Kundennähe keine Rolle spielt und wenn andere Faktoren keine Rolle spielen, wie, was weiß ich, Umgang mit Minderheiten oder, was weiß ich, Autoritätsklima oder sowas, wenn das keine Rolle spielt, dann gehe ich halt nach Ungarn. Deswegen ist es leider so, auch wenn das auf Bedenken stößt bei den Unternehmen, dass wir sagen müssen, die sind mobiler und wir können nicht einfach das ignorieren und sagen, wir bleiben auf jeden Fall bei dem, was wir haben, sondern wir müssen überlegen, wie stark gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland. Und wie schon erwähnt, Personen sind im Allgemeinen weniger mobil als Kapital und damit auch die Unternehmen. Ja, es gibt zwei große Steuerarten in Deutschland. Das eine ist die Einkommensteuer und das zweite ist die Umsatzsteuer. Deswegen sollten wir uns die auch noch ein bisschen anschauen, die Umsatzsteuer. Da haben wir drei verschiedene Steuersätze. Es gibt Dinge, die sind umsatzsteuerfrei, dazu gehören zum Beispiel eure Wohnungsmieten. Dann gibt es den ermäßigten Umsatzsteuersatz für die sogenannten Güter des täglichen Bedarfs und Kulturgüter. Ich habe da so ein paar Jokes aufgeführt. Ja. Und dann gibt es den allgemeinen Satz, der für alles gilt, was nicht in den Ausnahmen enthalten ist. Und da seht ihr zum Beispiel eben, Katzenfutter ist ermäßigt, Babynahrung ist allgemeiner Satz. Ja, oder ihr habt einen täglichen Bedarf an Bergbahnfahrt, aber nicht an Kleidung. Oder ja, frischer Hummer hat 19%, aber haltbar gemachter Hummer, also tiefgefroren, ist 7%. Man muss es nicht verstehen, sondern es ist schlicht und einfach so, dass das halt zeigt, welche Lobbyarbeit erfolgreich war und welche nicht. Ja, offensichtlich haben also die Fischer mit ihrem frischen Hummer eine schlechtere Lobby als die Konservenfabriken mit ihrem haltbar gemachten Hummer. Diese unterschiedlichen Steuersätze haben Auswirkungen darauf, wie denn die Ausgaben der privaten Haushalte besteuert werden. Und ich habe jetzt hier mal eine Dreigliederung der Einkommensgruppen, unterstes Drittel, mittleres Drittel, oberstes Drittel, und wie denn deren Einkommen verausgabt werden einerseits und wie viel Steuer dann darauf fällig ist. Wenn ihr das hier aufaddiert, werdet ihr feststellen, es gibt keine 100%. Und zwar deshalb, weil die Umsatzsteuer ja nur fällig wird auf Konsumausgaben. Wenn ich spare, dann ist darauf keine Umsatzsteuer fällig. So, und wer tut sich leichter mit dem Sparen? Die schwachen Einkommen oder die hohen Einkommen? Ganz einfach, oder? Die hohen Einkommen, genau. Deswegen ist bei denen also die Summe aus den drei Säulen weniger als bei den Einkommensschwächen. Naja, und dann ist halt hier, sehe ich zum Beispiel, umsatzsteuerfrei ist bei den Einkommensschwächeren etwa 32% ihres Gesamteinkommens. bei den Einkommensstärksten ist es nur ein Viertel. Denkt man sich, hey, da ist ja tatsächlich was dran. Ja, das ist ja so, wie man sich das eigentlich vorstellt, ja, dass also dieses Profil der drei Umsatzsteuersätze tatsächlich dafür sorgt, dass die Einkommensschwächeren besser dastehen als die Einkommensstärkeren. Dann schauen wir mal hinten, bei denen, die den Regelsatz haben, also die vollen 19%, dann haben wir in einkommensschwächsten Haushalten 29%, bei den einkommensstärksten Haushalten 23% ihres Einkommens, die sie ausgeben für Güter mit diesem Steuersatz. Und schon kommen wir ins Grübeln und sagen, wenn jetzt die einkommensschwachen Haushalte mehr Prozent ihres Einkommens ausgeben, die mit 19% belastet sind, als die einkommensstarken Haushalte, haben wir dann tatsächlich eine Belastungskurve mit der Umsatzsteuer, die so verläuft, wie wir das bei der Einkommensteuer ja fordern, ja, breite Schultern können größere Lasten tragen. Und dann schauen wir auf diese blauen Säulen, die geben nämlich an, was kommt da an Umsatzsteuer zusammen aus allen drei Kategorien und wie viel ist das in Prozent zum Einkommen. Dann sehen wir, bei den Einkommensschwachen sind es 5% und bei den Einkommensstarken sind es noch 3,5%. Das heißt, an Umsatzsteuer zahlen die prozentual zu ihrem Einkommen weniger als die Einkommensschwachen. Das heißt, wir haben genau das umgekehrte Bild, wie wir es bei der Einkommensteuer gerne hätten. Und wieder die Frage, ist unser Steuersystem denn wirklich systematisch? Wir müssen sagen, nein, das ist es nicht. Ja?